So, schönen guten Vormittag. Ich lasse euch gerade was austeilen, und zwar ist es ein Brief, ein offener Brief. Und zwar ist es ein offener Brief von Professor Dr. Peter Beierhaus an den EKD-Ratsvorsitzenden bezüglich der Handreichung über Ehe und Familie. Und das fand ich sehr gut, das hat er ihm zugesandt, und es hat mich gestern auch sehr bewegt, weil es gibt noch Leute, die stehen auf und die stellen sich für das, was recht ist, wie das auch immer aussieht in dieser Welt. Und ist eine Ermutigung für, auf jeden Fall für diejenigen, die in der evangelischen Kirche noch sind, ne? Dass man einfach weiß, was läuft da für die anderen, die nicht in der evangelischen Kirche sind, in irgendwelchen evangelischen Freikirchen sind. Die werden das dann meistens 5 Jahre später merken, weil der Mainstream einfach so ist in dieser Welt, dass man es niedergekocht wird und dann plötzlich nicht mehr zählt. Und deswegen finde ich das klasse, wenn jemand da ist und sagt, nee, ich stelle mich für das, was wirklich die Bibel sagt. Und es ist auch mutmachend und einfach eine klasse Sache ist. Dass man einfach Dinge hat, von denen man sagen kann, so kann man es auch formulieren, so kann man es auch weitergeben. Und ich glaube, also es hat uns auch ermutigt, das einfach weiterzugeben an diejenigen, die wir kennen. Und deswegen habe ich das ausdrucken lassen und gebe es weiter an diejenigen, die wir kennen. Das, und auch hier an der Bibelschule, dass ihr es einfach mitnehmt, dass ihr wisst, was läuft da eigentlich in dieser Welt. Und wie setzen wir uns wirklich damit auseinander? Weil ich glaube echt, dass der Herr uns auch verantwortlich hält für das, wie wir uns damit auseinandersetzen und wie wir dazu stehen. Und ich glaube auch, ich habe heute Morgen mit dem Thomas geredet, Mitarbeiter hier am Bodenseehof. Wisst ihr, dieses reformatorische Bekenntnis, eben unsere Bundeskanzlerin war ja auf dem Schönblick, und wurde dann in den Zeitungen als eine bekennende evangelische Christin betituliert. Und bekennend evangelisch ist alleine der Glaube, alleine die Schrift, alleine Christus und alleine Gnade. Das ist evangelisches Bekenntnis. Und alles andere ist gar nichts. Nichts. Und das finde ich so schade, aus welchen Gründen auch immer. Die Kirche wurde schon immer missbraucht und wird immer weiter missbraucht und lässt sich auch missbrauchen. Und das möchte ich ganz offen sagen, weil wir die Pflicht haben, Dinge auch offen anzusprechen in dem Bereich. Und alles andere ist nicht evangelisches Bekenntnis. Das ist evangelisches Bekenntnis. Alleine Christus, alleine Glaube, alleine die Schrift und alleine Gnade. Und mittlerweile sind wir angekommen bei alleine Gnade. Das ist das Einzige noch, auf dem wir zum Teil stehen. Manche stehen nur noch alleine auf der Schrift. Wir wissen oft auch nicht so ganz genau, was das wirklich heißt. Ja, das die einen, die fallen von der Gnadenseite herunter und es ist alles, dann wird alles das Deckmäntelchen der Gnade drüber gehüllt. Und die anderen stehen oftmals nur auf der Seite Recht, Recht, Recht. Aber das ist die Gewichtung ist. Und es kann nur Jesus bringen. Es kann nur Christus bringen. Weil er ist voller Gnade und er ist voller Wahrheit. Und deswegen habe ich das weitergegeben, weil, das kann man fast so sagen, ne? Das dauert ein paar Jahre und dann zieht sich das durch die meisten Gemeinden durch, weil wir in dieser Welt leben, in der wir leben. Und auch vor nichts gefeit sind. Und schon der James Bond sagte, sag niemals nie. Aber es ist wichtig auch, dass wir uns damit auseinandersetzen. Oh, in der richtigen Art und Weise. Dafür benötigt man auch die Informationen. Und dann kann man sich auch damit auseinandersetzen. Man muss nicht ständig das als Paket mit sich herumtragen, aber dass ich sage, ja, so sieht es aus. Aber das ist mir auch wichtiger geworden die Woche, dachte ich, als ich das las, dachte ich, interessant, ne? Und dass es dann hieß, die Bibel ist kein Buch, um Politik zu machen. Sage ich, ja, das stimmt, die Bibel ist ein Buch für Politiker. Und wenn ihr Herz verändert wird durch Christus, dann ist die Bibel der Leitfaden für das, was Gerechtigkeit ist, was wahr ist, was aufrichtig ist. Sonst ist die Bibel ein Religionsbuch. Und zwar das Religionsbuch der Christen, die Weihnachten feiern. Aber die Bibel ist das Wort der Wahrheit, des lebendigen Gottes an die ganze Welt. An die ganze Welt. Nicht an die westliche Welt, an die ganze Welt, an die ganze Schöpfung, an jeden Menschen auf diesem Planeten. Weil sich eines Tages jeder Mensch vor diesen einen Richter Jesus Christus verantworten muss. Und er wird nur bestehen, wenn er durch das Blut von Jesus Christus neues Leben gefunden hat, Vergebung seiner Schuld. Und es reicht dann ein für alle Mal, wie das Leben dann auch wirklich aussieht. Ja, das stimmt dann. Aber auch nur das reicht, wisst ihr? Auch nur das reicht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und gerade wir in der westlichen Welt, wir werden in dieses Bekenntnis reingeführt. Und deswegen ist mir dieses Thema auch so wichtig. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Und Herr, du bist der lebendige Gott, der einzig wahre Gott. Du bist der Einzige ist, der Herzen verändern kann. Und Herr Jesus, das wollen wir bitten, dass diese Zeit, die wir hier sind und die wir weitergehen dürfen im Leben, eine Zeit ist, die unsere Herzen verändert, die uns näher zu dir zieht, die dein Wesen mehr zum Ausdruck bringt in unserem Leben. Und dass es nicht unsere Gerechtigkeit ist, sondern wirklich deine Gerechtigkeit, du selbst, Jesus, was im Mittelpunkt steht unseres Lebens. Auch nicht unsere selbst erdachte Gnade, sondern du selbst, deine Gnade. Und nicht unsere selbst erdachte Wahrheit, sondern deine Wahrheit, dein Wort. Das wollen wir bitten, Herr, für uns selbst, auch für die Gemeinden, aus denen wir kommen. Und ich danke dir, Herr, dass du mächtig bist, dass du regierst und im Regimente sitzt. Amen. Ich habe dieses Thema genommen heute Morgen. Gelebte Frömmigkeit. Frömmigkeit heißt, wenn wir Römerbrief aufschlagen, zwei Verse draus nehme ich und ich komme dann mit uns ins Lukas-Evangelium. Apostel Paulus schreibt in Römer Kapitel 3, Vers 12 und sagt, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das Wort abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, heißt wörtlich übersetzt unbrauchbar. Und er beschreibt es, Apostel Paulus, und sagt, die Menschen in als solches sind unbrauchbar, weil sie nicht ihrem Zweck gemäß leben. Und auch nicht gefüllt sind damit, mit dem Gedanken eigentlich dieses Zweckes. Und zwar ist der Zweck des menschlichen Lebens ganz am Anfang der Bibel, dass der Mensch geschaffen wurde im Bilde Gottes, schuf er ihn, und dass er die Ebenbildlichkeit Gottes trägt auf dem Planeten. Und das ging verloren, die Ebenbildlichkeit. Der Mensch in sich selbst, nach moralischem Verständnis jedwegliche Kultur, ist er natürlich fähig, seiner Kultur gemäß, seinem Verstehen gemäß Gutes zu tun. Das ist klar. Aber nicht in dem Verständnis Gottes, was wirklich gut ist. Was in Gottes Messen gut ist, das kann nur durch Gott selbst geschehen. Jesus wird den sogenannten reichen Jüngling sagen, was nennst du mich gut? Es ist nur einer, der gut ist. Das ist Gott selbst. Mit anderen Worten, würde ich sagen, vor dir selbst, weißt du, du hast es eigentlich erkannt. Ich bin der lebendige Gott, sonst könntest du nicht sagen, guter Meister. Wenn ich nicht Gott werde, dann tue ich auch nichts Gutes. In dem Verständnis. Und das heißt, los von Gott führt das Leben nicht zum Guten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich war vor kurzem, habe ich einen Jugendgottesdienst gehalten. Das war vor einem Rotkreuzhaus. Und das fand ich sehr interessant, weil in dem Rotkreuzhaus, da war eine Gedenktafel angebracht. Da stand etwas drauf zum Gedenken an den Henri Dunant, der Gründer vom Roten Kreuz war. Und sein Grund, warum er das gemacht hat, war ja nicht einfach nur, wir müssen mal was Gutes tun in dieser Welt. Sondern er sagte, der war ja von Christus motiviert. Das war ein bekennender Christ. Und er wollte das, dass durch Tat und Wort das Evangelium in die Welt getragen wird. Es war nicht seine Motivation, dass wir was gründen, das eben ich nenne es mal so ein bisschen plakativ, für Gutmenschen. Sondern das war ja sein Ziel, deswegen auch ein Kreuz. Das Rote Kreuz. Könnte man jetzt viel Symbolik reinlegen, ne? Aber es finde ich sehr interessant. Und dann kann es geben, dass jemand sagt, naja, ich bin ja bei der Feuerwehr, ich bin ja beim Roten Kreuz, ich tue doch Gutes. Aber hier geht es darum, dass der Geist Gottes wirkt. Und da sagte Paulus, alle sind unbrauchbar geworden. Alle. Das ist, nur das ist gut, was motiviert ist vom Geist Gottes. Nur das wird bestehen in alle Ewigkeit. Und was nicht vom Geist Gottes motiviert ist, was nicht von ihm gewirkt wird, wird nicht bestehen bleiben. Wird nicht. In Römer Kapitel 5 steht Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, eigentlich als wir noch unfähig waren, unfähig, durch die sündige Natur unfähig waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben, durch die sündige Natur unfähig waren, Gott zur Ehre zu leben. Das ist das Verständnis, das dahinter steckt. Das ist der Gedanke, der damit trägt. Also dass ein Mensch durch die sündige Natur unfähig ist, unfähig, Gott zur Ehre zu leben, ist auch nicht aufgefordert. Aber Religionen, die machen das dann draus. Ja? Oder Philosophien, Ideologien. Die locken noch ein bisschen das heraus, weil der Teufel ein Lügner ist. Und Menschen dazu bringt, in dieser Schattenwelt zu leben. Aber ich tue doch Gutes. Aber der biblische Befund ist, das ist unbrauchbar. Das ist unbrauchbar. Was nicht von Christus gewirkt durch seinen Geist ist, ist unbrauchbar. Im menschlichen Verständnis, im Zusammenleben auf diesem Planeten, hilft es uns. Aber es gibt nichts Gutes, das nicht von Gott käme. Also er sorgt noch in diesem Chaos, sorgt er für die richtigen Vernetzungen. Damit es einigermaßen noch funktioniert auf diesem Planeten. Das sehen wir auch, deswegen sind die Regierungen auch von Gott eingesetzt. Und deswegen wäre eigentlich die richtige Antwort gewesen, er ist mein letzter Richter und er ist der Einzige, der leitet, er ist der Einzige, von dem ich meine Weisheit herziehen kann, um so ein Volk überhaupt zu regieren. Weil er wird mich auch zur Rechenschaft ziehen. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Weil ihm bin ich verantwortlich. Christus. Und das ist auch das Verständnis in der Nachfolge. Christus bin ich verantwortlich. Ich bin niemand anderen verantwortlich. Durch die Nachfolge werde ich ein verantwortliches Leben leben. Werde ich nicht wild wie ein Anarchist in der Gesellschaft leben. Ja, und durcheinander fabrizieren. Durch die Nachfolge. Weil ich weiß, eben, der Geist Gottes, der mich verantwortlich hält auch für das, wie es in dieser Welt läuft. Den kleinen Platz, an dem ich lebe. Martin Luther, der schrieb diese Sache über Glauben. Wir können ruhig das Licht hier vorne ausmachen, glaube ich. Habst du ganz oben den oberen? Ja, super, danke. Glaube ist ein göttlich Werk in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott und tötet den alten Adam, macht aus uns ganz andere Menschen von Herzen, Mut, Sinn und allen Kräften und bringt den Heiligen Geist mit sich. Oh, es ist ein lebendig, schäftig, mächtig Ding, um den Glauben, dass es unmöglich ist, dass er nicht ohne Unterlass sollte Gutes wirken. Also das ist der Glaube. Der Geist Gottes, der in uns das wirkt. Er fragt auch nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man fragt, hat es sie schon getan und ist immer am Tun. Und das finde ich eine ganz tolle Beschreibung von dem Wirken des Geistes Gottes. Weil er ja gibt. Er ist der gebende Gott. Er gibt. Und das wirkte in unseren Herzen durch seinen Heiligen Geist und dass wir gar nicht eben der Gedanke ist, ich muss mal was Gutes tun, ich muss mal wieder was Gutes tun. Ja, so steckt es dahinter. Mir ist es auch so bewusst geworden, bei dem ich muss mal wieder oder wir müssten mal wieder evangelisieren. Das tut der Geist ständig, weil er ja ständig Zeugnis ablegt vom Vater. Ist nicht ein Programm, das er alle 3 Jahre mal auffährt, sondern das ist das Wesen Gottes. Wir können es so packen, es ist ein geistlicher Automatismus. Ist einfach so. Von dem ich nicht sagen muss, das müssten wir mal wieder machen. Und dafür benötigen wir dann so und so viel Vorbereitungszeit. Und einen Kurs, wie lade ich meine Nachbarn ein? Zum Beispiel. Ja? Der Gedanke ist natürlich, was wir lesen im Galaterbrief, Kapitel 6. Vers 9 und 10. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 9 und 10. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Also nicht müde werden ist auch dieser Gedanke, kann man übersetzen mit irr oder wirr werden am Gutes tun, weil manche Leute sagen, ja, ich mache jetzt nichts mehr, die haben mich nur ausgenutzt. Ja, ich bin nur ausgenutzt worden. Und dann das Verständnis steckt drin, dass Gott nicht so denkt. Das ist revolutionär andere. Er denkt nicht dran, dass er nur ausgenutzt wird. Er lässt die Sonne scheinen über Gerechten und Ungerechten. Er lässt es regnen über Gerechten und Ungerechten. Also über Menschen, die ihm die Ehre dafür geben, und Menschen, die sagen, habe aber Glück gehabt. Habe Glück gehabt, dass wir klimatisch so gut leben können. Ja? Wohl wissend, dass die Güte Gottes es ist, Römerbrief Kapitel 2, die Güte Gottes ist, die die Menschen zur Umkehr bringt. Aus Güte wirbt er um die Menschen. Wir können sagen, aus Güte tut er Gutes. Und klar, aus seiner Güte heraus das Beste, er ist ans Kreuz gegangen, alles gegeben, nichts zurückgehalten, nichts, nichts. Und das ist das Leben von Jüngerschaft. Das will er durch uns leben. Und der Paulus beschreibt es auch und sagt, man kann, die Gefahr besteht, dass man da drin irr und wirr wird. Ja? Lasst uns nicht irr oder wirr werden, müde werden, dieses, ich weiß auch nicht mehr. Weil wir werden müde, wir gucken aufs Ergebnis. Das beschreibt es sehr gut hier. Das ist eigentlich der Grund, warum wir müde werden. Und wir sind enttäuscht, weil jetzt im Augenblick das Ergebnis scheinbar nicht da ist. Und dann probiere ich es nochmal und ich probiere es nochmal und dann lasse ich es lieber. Und das kommt aus dem Zusammenhang, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Und der gute Gedanke ist, zu seiner Zeit, also zu Gottes Zeit werden wir auch ernten. Nicht zu unserer Zeit, zu Gottes Zeit. Wenn wir nicht ermatten. Und wir werden eigentlich nicht ermatten, wenn wir darauf sehen dürfen, ist ja zu Gottes Zeit, ist ja gar nicht zu meiner Zeit. Okay, da gibt es das nicht, dass der Herr das ausstreut und wir bekommen so eine kleine Anleitung, wie wenn ich so ein kleines Samenpäckchen kaufe, da steht dann drauf, wann ich es ausstreuen muss. Und da steht dann auch drauf, wann ich die erste Tomate zu erwarten habe, wenn sie die Schnecken nicht weggefressen haben. Ne? Und wenn es nicht ist, dann bin ich, oh, das mache ich nächstes Jahr nicht mehr. Das ist gut, dass wir so ein Päckchen nicht bekommen. Ne? Einfach ausstreuen. Und zu seiner Zeit. Das ist die Ermutigung. Und er sagt, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. An allen. Und es war die ersten Christen, die haben das ganz wörtlich auch genommen und nehmen es heute noch in den allermeisten Ländern wörtlich, an allen Gutes tun. An allen. Ich muss niemandem das Gute vorenthalten. An allen. Ich muss nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht schauen. An allen Gutes tun. Wo wir Gelegenheit haben. Und das Gute, das wird gewirkt durch den Geist Gottes, weil du lebst ja in uns, du wirkst es ja aus. Und Dadurch sind ja dann auch die ersten Waisenheime entstanden, schon im Römischen Reich, nachdem die reichen Patrizierinnen, die ihren freien Sex gepflegt hatten, damals im Römischen Reich, und das Produkt ihres freien Sexes abtreiben lassen wollten. Und die Babys manchmal einfach ins Wasser geworfen haben und auf den Müll, damit sie praktisch das Produkt ihres Ehebruchs loswerden. Und die Christen haben sich diese Menschen angenommen. Und so entstand es dann. Und wir können dann weitergehen durch die ganze Weltgeschichte und bis zum heutigen Tag. Die Diakonie, es haben sich keine Menschen ausgedacht, die dachten, es muss einen Pflegesatz geben. Und anhand dieses Pflegesatzes dürfen wir so und so viele Leute anstellen. Und so viele Minuten dürfen die dafür brauchen. Das war nicht der Gedanke der Diakonie. Die das begonnen hatten, das war ihr ganzes Leben. Ihr ganzes Leben. 24 Stunden. 7 Tage die Woche. Das war der Grundgedanke. Wenn uns Jesus da reingestellt hat, dann führt er uns da drin auch, dann ist er auch unsere Kraft, ist unsere Weisheit, und er lenkt uns. Das war der Gedanke. War kein hierarchischer Gedanke, der eine verdient so viel, der andere verdient so wenig. Ja, nach menschlicher Gerechtigkeit können wir sagen, warum verdient der, der die Windeln nicht wechseln muss, mehr als der, der die Windeln wechselt? Als der, der all die Unannehmlichkeiten hat. Naja, weil ich mehr Verantwortung trage. Das ist so unser Gedanke dahinter. Ne? Aber eigentlich trägt der, der am Menschen arbeitet, mehr Verantwortung. Das wäre der Gerechtigkeitsgedanke der Menschheit. Aber und das sehen wir, wie die Dinge sich total verkehrt haben. Und es war nicht der Urgedanke. Und es ist auch nicht der Gedanke Gottes in seiner Gemeinde. Sondern wo lasst uns Gutes tun? Besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das ist ein wunderbares Wort. Weil es oft einfach ist, meinen Nachbarn da drüben Gutes zu tun. Aber das geht noch. Weil die tragen es vielleicht so im Dorf noch herum und sagen, Mensch, das sind tolle Leute am Bodenseehof, die haben uns geholfen, Kirschen zu pflücken. Während, I don't know, ne, irgendwer hier mitarbeitet, lebt am Bodenseehof und die Nachbarn werden immer besucht, aber die Person wird nie besucht, zum Beispiel. Hat er schon alles? Hat schon Jesus? Reicht schon. Also das ist auch eine interessante Sache oft, vielleicht in unserer Welt, in der wir gerade so leben, dass das oft einfacher fällt sogar, denen Gutes zu tun, ich nenne es mal so, die draußen sind. Aber denen, die drin sind, nicht. Die werden vergessen, werden nicht besucht. Und das ist ein wichtiger Gedanke hier, da drin. Ja, wir können auch sagen, es muss niemand einsam sein, es muss niemand sich selbst durchwursteln müssen im Leben, in der Familie Jesu. Eigentlich nicht. Herr Jesus, wem willst denn du Gutes tun durch mich in der Familie Gottes? Und aus dem heraus geschieht dann automatisch das, was wir dann oft so sagen, diese missionarische Eifer, dieser missionarische Geist. Nicht indem wir denken, naja, wir drehen uns dann nur um uns selbst und sorgen für uns selbst. Dafür habe ich hier Familie, dass die Familie erstmal für sich sorgt. Das ist schon wichtig. Das ist eigentlich, verstehe ich, Gemeinde und so sie, ich glaube, das ist der geistliche Punkt, ist hier Familie Gottes. Und die Familie muss erstmal natürlich für sich selbst sorgen. Es ist schwer, dass ich die Kinder meiner Nachbarn erziehe, aber meine Kinder verwildern. Ja, wenn ich meinen Kindern, ich gebe vielleicht jemandem Nachhilfeunterricht, also ich nicht, ne, ich bräuchte noch welchen manches Mal, aber ich gebe anderen Nachhilfeunterricht, aber meinen eigenen Kindern sage ich, was bist denn du für einer und wie bist denn du drauf, warum lernst du das nie und. Also es ermangelt an dem. Das ist der Gedanke. Und dass, wenn wir das tun in unserer kleinen Familie, das Leben, dieses Leben Jesu, dann möchten das die Kinder auch, dass sie dankbar sind. Dann habe ich eine Happy Family, eine fröhliche Familie, eine freundliche Familie, die für sich sorgt und darüber hinaus die anderen nicht vergisst, die draußen sind. Gewirkt durch den Heiligen Geist. Gewirkt durch den Geist Gottes. Und das ist das Verständnis. Und deswegen finde ich das sehr, oder fand ich sehr herausfordernd, als ich es las von Martin Luther in seiner Vorrede zum Römerbrief. Eben, der fragt nicht nach der Geist Gottes, wann und wo soll ich mal wieder was Gutes tun. Tut es einfach. Und noch ehe man nachfragt, ist es schon getan. In dem Bild gesprochen, es gibt Menschen, die sagen, man müsste mal wieder die Nachbarn besuchen zum Beispiel. Und dann ist die Frage, wer ist man? Das ist eine gute Frage. Und dann stelle ich fest, wenn ich da hingehe, die waren schon längst besucht. Die wurden schon längst besucht. Vielleicht gerade durch jemanden, der nicht immer sagt, man sollte mal, ne, sondern irgendwie fühle ich mich, soll ich mal hingehen jetzt. Hat es nie gesagt, nie irgendjemandem gesagt, weil es selbstverständlich ist. Es ist halt so. Musst du jetzt nicht Dank sagen oder sagen, Mensch, du bist so ein toller Nachbar, Besucher, sondern das ist so. Und da könnte man weiterführen. Der Gedanke, die Nachfolge eben. Und um das geht's. Um die Nachfolge. Von dem letztendlich das schreibt, die Nachfolge ohne Jesus Christus ist Eigenwahl. Wenn ich einfach versuche nachzufolgen und Jesus beschreibt es im Lukas-Evangelium und geht darauf ein, eben weil es herausfordernd ist. Ja, und dann kann ich sagen, das ist der Christenpflicht. Und eigentlich ist es dieses geistliche Wirken, das ist eine Normalität. Das ist die Normalität. Das ist die Normalität des Lebens in Jesus Christus. Das ist die Normalität des Lebens Jesu in uns durch seinen Heiligen Geist. Und Jesus spricht in Lukas 9, Vers 57, es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also hier geht es praktisch um das Verb folgen. Folgen. Und wir sehen eigentlich drei Leute, drei Gruppen, könnte man sagen. Die erste ist die aus Eigeninitiative folgt. Und ich finde es eine wichtige Sache, kein selbstgewähltes Leiden, weil Jesus spricht davon hier und sagt, du weißt gar nicht, was du eigentlich möchtest, weil ich erkläre dir das kurz. Aus Liebe heraus sage ich dir das. Es ist eigentlich wie bei dem reichen Jüngling. Aus Liebe heraus. Das fordert alles. Vom Vater im Himmel gerufen zu sein. Es fordert alles. Und das ist die Frage. Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Das ist natürlich schwierig für uns heute nachzuvollziehen. Weil wir natürlich, es ist auch so, das darf man ruhig sagen, wir leben in einer Gesellschaft, in der Nachfolge nichts kostet. Aber wir kommen in eine Zeit, in der Nachfolge wieder was kostet. Dieses Klarstellung beziehen um der Gerechtigkeit willen. Plötzlich ist es ein Preis. Und ich verliere vielleicht mein Nest. Das schöne Bett, auf das ich mein Haupt einst legte. Weil ich habe meine Heimat verloren. Nicht aus politischen Gründen, sondern weil ich Jesus nachfolgte. Ich habe alles verloren. Ich habe meinen Beruf verloren. Alles. Und klar, das ist die Geschichte oft auch von dem Satish John, der Leiter ist von Fackelträger in Indien, von dem Zentrum in Indien, der mir, oder nicht bloß mir, sondern das sagt er oft, wenn er so sein Zeugnis erzählt, er kam aus einer sehr hohen Hindu-Familie und als er das Haus verlassen musste, weil sein Vater sagte, entweder schwörst du Jesus ab oder ich bring dich um. Ja. Und der Satish sagte, ich kann Jesus nicht abschwören. Und sein Vater ihn nicht umgebracht hat um seine Mutter willen, aber sein Vater ihm sagte, ab heute habe ich keinen Sohn mehr. Und der Satish sagte, er hört heute noch, wie hinter sich die Tür einfach ins Schloss fällt und er das Zuhause verlässt und nichts mehr hatte. Nichts mehr. Wisst ihr, wir leben ja in einer Gesellschaft, wie viel kann ich noch behalten, wenn ich Jesus nachfolge? Wie viel kann ich noch tun? Was ist noch erlaubt? Bei uns drehen sich viele Fragen heute drum, also auch die ganzen ethischen Fragen, ob es Arbeitsethik ist oder meine eigene Sexualethik, Finanzethik, was kann ich noch alles machen? Wo ist die Grenze? Und je nachdem, in der Kultur, in der ich lebe, in welchem Kreis ich mich auch immer bewege, der legt für mich die Grenze fest. Das kannst du noch machen. Und wir merken, dass wir in einer Welt leben, wir dehnen das immer weiter aus, was ich alles machen kann. Damit ich diesen Weg gehen kann noch. Hauptsache gerettet und ebenso, ich muss ja auch noch leben hier. Und vor dem bewahrt Jesus diesen Mann. Das ist die Wahrheit, ganz Gnade und ganz Wahrheit, voller Gnade und voller Wahrheit. Ich fordere nichts von dir, sagt Jesus. Jüngerschaft hat Konsequenzen. Und das gebe ich dir mit. Jüngerschaft hat Konsequenzen. Und deswegen komm nicht auf die Idee, das selbst zu wählen. Und wisst ihr, es ist gefährlich, wenn man Menschen in sowas hineinzwingt, das nicht vom Geist Gottes gewirkt wurde, weil es Konsequenzen hat. Das bewirkt dann oft Bitterkeit, extreme Enttäuschungen. Und das ist der Gedanke, der hier steckt. Weil Jesus sagt in aus im Johannesevangelium, das ganz, ganz deutlich auch seinen Jüngern in Vers, ich lese ab Vers 16, Kapitel 15, ab Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn euch die Welt hasst, also verabscheut, zur Seite stellt, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, also in euch ein Geist lebt, der außerweltlich ist, könnte man so zusammenfassen, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Es ist der Gedanke, der hier mitgilt. Jesus sagt, ich möchte das gar nicht. Kein selbstgewähltes Märtyrertum. Das musst du nicht wählen. Deswegen, das reicht schon, wenn du da rein gerufen bist. Aber jetzt, wenn es deine eigene Wahl war, und es wird ja oft dann auch deutlich, wir sprechen in der Mission, sprechen wir oft von diesen sogenannten Reichschristen. Die Christen werden, weil sie einfach Vorteile haben. Sie bekommen eine Handvoll Reis und solange ich die Handvoll Reis bekomme, bin ich dabei. Und wenn die Handvoll Reis aufhört, bin ich weg. Ja, es gibt es auch, dass ich Christ werde, halt aus Vorteilen. Ich trete auch in die Kirche ein aus Vorteilen. Wenn sie in der Kirche sind, bekommen sie diese Arbeitsstelle. Wenn sie nicht in der Kirche sind, bekommen sie sie nicht. Das ist ganz einfach. Ja, aber ich dachte, das geht um Christus. Ja, schon. Schon. Auch. Zweimal im Jahr. Ja, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, ist klar. Aber bei manchen ist es, kriegt mir fast so den Eindruck. Also wenn sie da drin sind, dann ja, wenn nicht, dann nein. Und so zieht man sich die Leute. Und dann ordentlich dabei bleiben. Da hat man Vorteile. Ja, und wenn ich nicht mehr dabei bin, habe ich keine Vorteile mehr. Das ist ein bisschen so der Gedanke. Also um das für uns in Bilder zu fassen. Sonst denken wir immer nur an Menschen, die halt aus Vorteilen wegen hierher kommen. Aber wir leben auch oft um unseres Vorteiles wegen. Es wird klar überlegt. Die Konsequenz. Und deswegen sagt Jesus, nicht aus eigener Initiative, mach es nicht. Dann lebe lieber so. Also mit anderen Worten, nicht lieber, das ist klar. Ja. Aber nicht aus eigener Initiative, weil es sich gut anhört. Und es ist eine tolle Sache. Lass es. Lass es. Das ist das so deutlich in dem Wesen mit dem reichen Jüngling. Der reiche Jüngling, der wusste alles. Er wollte eigentlich, Das fand ich auch ganz toll, hat mir jemand einen guten Hinweis gegeben. Eigentlich ging es ihm um Heilsgewissheit, weil er die nicht hatte. Und Jesus sagt ihm deutlich, du machst dich fest an all den anderen Dingen. Und jetzt wird es ganz deutlich, schau mal, wenn du Heilsgewissheit hättest, wenn du sie hättest, könntest du alles verkaufen und es einfach den Armen geben und mir nachfolgen. Das wäre ganz einfach. Weil du sagen würdest dann, ja, ich folge nur den einen wahren Gott und der sorgt irgendwie für mich. Und das große Glaubenskapitel in Hebräerbrief, Kapitel 11, manche sind zersägt worden, manche haben in Höhlen gelebt, manche sind verfolgt worden, aber das spielt dann keine Rolle, weil du suchst ja eh, was droben ist. Du suchst ja gar nicht mehr, was hier ist. Und das, wisst ihr, die Bibel ist, wenn wir immer so sagen, es ist ein Liebesbrief, ist es auch in dem. Weil der Herr uns das aus Liebe sagt. Er möchte nicht Menschen, die aus irgendwelchen Gründen Jesus nachfolgen, was es für Gründe auch immer sind, außer der eine Grund. Ich weiß mich von Jesus gerufen, ich weiß mich von ihm geliebt, ich weiß mich durch sein Blut gerechtfertigt vor Gott. Ich kann gar nicht anders. Ich kann nicht anders. Wenn wir dieses Kapitel 11 lesen in Hebräerbrief und er schreibt in Vers 32, was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sie sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere, und da hört man dann gerne auf zu lesen, das ist, wow, das Siegreiche, jawohl. Und dann geht's, das geht aber weiter. Andere aber ließen sich mardern, nahmen die Befreiung nicht an. Der Watchman Nee, der in China für lange Zeit eingesperrt wurde in den chinesischen Arbeitslager, der hätte früher freigelassen werden können. Und er sagte, nee, will ich nicht. Bitte? Bitte? Ja, eben, das ist die Frage. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, ne? Wenn es aus Eigeninitiative ist, dann war es nicht gescheit. Wenn es das war, dass der das wusste im Herzen, es richtig da zu bleiben, dann wird man auch nach menschlichem Ermessen sagen, nee, ist nicht gescheit. Aber es finde ich wichtig, so die Gedanken, ja, weil das die Gedanken sind, die wir haben. War das jetzt gescheit oder nicht gescheit? Ist toll. Ja. Um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Das ist interessant. Also so oder so. Ja, das ist, was Jesus eben diesem Mann sagt. Tu es nicht aus eigener Initiative. Mach's nicht. Aus Liebe sage ich dir das. Sondern wenn du gerufen wirst. Und es wäre das Zweite hier. Wenn du gerufen wirst, er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Und der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, und denkt mal dran, Jesus spricht ihn an und sagt, folge mir nach. Folge mir nach. Es ist nicht der Mann, der sagt, ich möchte dir nachfolgen, sondern Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und die dritte Person, könnte man sagen, die ihre eigenen Bedingungen stellt. Wir haben eine Person hier, die ausweicht, und eine Person, die ihre eigenen Bedingungen stellt. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Wieder, ich will dir nachfolgen. Also vielleicht sogar in dem Gespräch, der eine sagt, nö, aber der sagt auch, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Und Jesus sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Um das geht's nicht. Wenn diese Gnade Gottes, deswegen habe ich das hingeschrieben, diese unwiderstehliche Gnade kommt, der Gedanke steckt dahinter, diese Gnade nimm dich einfach mit, du kannst nicht anders, musst mir nachfolgen. Es trifft dich. Und er sortiert es in einer wunderbaren Art und sagt natürlich eine Sache, die uns heute sehr schwer fällt, und sagt zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Um das geht's. Das ist der Gedanke auch, der dahinter steckt, der dreimal mindestens in den Evangelien aufkommt, in Matthäus Kapitel 10, Vers 34 bis 39. In Lukas Evangelium Kapitel 12, Vers 51 bis 53 und Lukas Evangelium 14, Vers 25 bis 30. Matthäus Kapitel 10, Vers 34 bis 39, Lukas 12, 51 bis 53 und Lukas 14, 25 bis 30. Dieses Nachfolgen. Ich lese, weil wir im Lukas sind, aus Kapitel 12, Verse 51 bis 53. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden fünf in einem Haus entzweit sein, drei mit Zweien und zwei mit Dreien. Der Vater wird mit den Sohn entzweit und der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Worum? Um des Reiches Gottes willen. Also ihr müsst euch nicht Mühe geben, in Streit zu leben. Ja, das müsst ihr nicht. Weil das können wir von Haus auf. Aber hier ist eine ganz andere Qualität, die plötzlich da reinschneidet. Das zum Beispiel, was ich erzählte von dem Satish John. In Kapitel 14, 25 bis 30. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht, das heißt, so ein ist nicht bereit zurückzulassen, zurückzustellen, seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben. Also geht es nicht bloß um Brüder, Schwestern und so. Ja, wir bleiben manchmal dabei stecken und so, oh, sein eigenes Leben, sich selbst. So kann er nicht mein Jünger sein. Wenn nur ich selbst immer im Mittelpunkt stehe, dann bin ich nicht der Jünger Jesu. Weißt du? Bin ich's nicht. Das wird gewirkt durch den Geist Gottes, weil der die unwiderstehliche Gnade bin so überwältigt. Dass wir immer wieder auch dazu geführt werden, sowieso in der Welt, in der wir leben, ich. Ich denke auch, das hat auch viel heute was mit diesen ganzen Problemen zu tun, auch ob es jetzt Scheidung ist oder. Das ist ich und nochmal ich. Und ich wollte nur nochmal sagen, es geht um mich. Und solltest du es noch nicht verstanden haben, es geht um mich. Und in der Nachfolge geht es nicht um mich. Und die Nachfolge, die hat oft schwere Konsequenzen. Nach menschlichem Verständnis schwere Konsequenzen. Von denen wir weltlich gesprochen sagen, das kann doch nicht sein. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die glücklich ist, die glücklich werden will. Gott will doch, dass du glücklich bist. Er will doch, dass es dir gut geht. Eben habe ich die Woche jemanden getroffen, der mir sagte, oh, ich war in der Ehetherapie und dann wurde mir gesagt, naja, Gott will doch, dass ihr glücklich seid. Also das ist nicht eine glückliche Ehe. Und wenn die nie glücklich wird, die Ehe, dann würde ich sagen, lasst euch doch scheiden. Weil ihr habt verkehrten Partner gefunden im Leben. Das kann schon mal passieren. Das ist so das Grundsätzliche. Das ist mir die Woche so nochmal bewusst geworden. Aber dass das alles mit in diesem Programm auch drin sein kann, dieses Aushalten, Dinge, die wir nie aushalten könnten als Menschen, nach menschlichem Messen und nach menschlichem Verständnis, nach menschlichem Glücksverständnis, nie leben würden, nie. Deswegen sagt Jesus zu den Ersten, überleg das ganz genau. Weißt, ich habe dich nicht gerufen. Wenn ich dich gerufen habe, dann mache ich dich auch fähig, in Fuchshöhlen zu schlafen. Und ich halte dich da drin. Und ich lasse dich nicht los. Wenn ich dich gerufen habe, dann bin ich dein Schutz und Schild in den aussichtslosesten Situationen. In denen du auch sagst, ich kann nichts mehr glauben. Aber dann kannst du, ich halte dich und ich trage dich durch. Aber das kannst du nicht aus dir selbst produzieren. Und ich habe auch nie jemanden gebeten, aus eigener Kraft mir nachzufolgen. Es mal zu versuchen. Wir sagen dann manchmal, heute Abend machen wir an den Gedanken weiter. Wir sagen manchmal, versuch's doch mal mit Jesus. Jesus sagt niemandem, versuch's doch mal mit mir. Ja, probier's mal und wenn du merkst, du hast die Katze im Sack gekauft, dann such doch einen anderen Gott oder gar keinen. Nee. Ist der Meister der Anti-Werbung. Weil wer will das schon? Nee. Also Füchse und so, die miefen eh. Ja. Aber diese Konsequenz. Und deswegen frage ich heute oftmals auch Menschen ganz frei, auch Bibelschüler, die hierher kommen, hast du das tief im Herzen, dass Jesus wirklich dein Herr ist? Das ist alles, was zählt. Und es reicht. Es reicht, weil das ist Zeugnis vom Heiligen Geist. Und da geht es nicht zuerst, mir sagen manchmal Leute, ihren Tauftag oder so. Der interessiert mich nicht so sehr. Wichtig ist, dass du sagen kannst. Wie und wann spielt auch keine Rolle. Nur, ich kann es gar nicht erklären, aber tief in mir drin weiß ich, dass Jesus mein Herr ist. Um mich herum sieht alles anders aus. Aber tief drin weiß ich, dass Jesus mein Herr ist. Um das geht's. Also keine selbstgewählte Frömmigkeit. Tief da drin. Und das reicht. Darauf lässt sich aufbauen. Darauf lässt sich aufbauen. In der Kraft des Geistes. Herr Jesus, ich danke dir für deine Worte, auch wie du Menschen einlädst, wie du Menschen es deutlich machst und uns nicht im Unklaren lässt, auch nicht von uns irgendwas verlangst, das wir Menschen gar nie erbringen könnten. Und Herr, lass uns das erleben, überwältigt zu sein von deiner Gnade, von dieser unwiderstehlichen Gnade. Und tief im Herzen, wer es auch heute vielleicht gar nicht hat im Herzen, dieses Zeugnis zu haben vom Geist Gottes. Du bist mein Kind und ich lasse dich nicht los. Und aus dieser Glaubenskraft dann heraus danke ich dir, dass du uns in dieser Welt führst, trägst und versorgst und deine Hand nicht abziehst und inmitten so einer furchterregenden Welt manchmal unser Schutz und Schild bist, unsere Weisheit, unsere Gerechtigkeit, unser Leben. Amen.